SpaceX kündigt 10 neue Starship-Startrampen in Louisiana an, während Chip 40 an Deck gehievt wird. ESA Aerospace-Chef Daniel Metzler verrät uns in einem Exklusivinterview, dass die Spectrum schon Anfang September den nächsten Startversuch wagt und die ESA investiert in europäische Kleinträger. Bereit zu schauen? Ich bin Mo, das hier ist Senkrechtstarter. Letzte Woche haben wir hier gefragt, wofür SpaceX seinen ganzen Wiederverwendungstakt eigentlich braucht. Diese Woche hat SpaceX die Antwort gleich selbst geliefert, in Form eines Bauplans. Am Dienstag, da verkündete SpaceX in Abbeville, einer Stadt mit rund 12.000 Einwohnern in Louisiana, Starbase Louisiana. Der Standort soll bei Pecan Island entstehen, eine Siedlung mit rund 300 Einwohnern in Vermilion Parish, auf ehemaligem Exxon-Grundbesitz. Geplant sind 5 Komplexe mit je 2 Starship-Starttürmen, zusammen 10 Startrampen, jede mit eigener Treibstofffarm. Ja, und der Ort, der soll autark arbeiten, eigene Methanproduktion, Energieerzeugung, Tiefwasseranbindung für Schiffe, ja, Fahrzeugverarbeitung, ein Flughafen und Wohnraum für Mitarbeiter samt Familien. Baubeginn dieser neuen Riesenanlage ist bis Ende 2027 geplant, der erste Start frühestens 2029. Über 3000 Arbeitsplätze sind zugesagt, Musk und SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell schätzen bis zu 10.000. Die zugesagte Investitionssumme von rund 100 Milliarden Dollar, die auch Küstenschutz und Renaturierung abdeckt, ist dabei fast die Fußnote. Der Punkt sind die Rampen. Es wird der 4. SpaceX-Startplatz in den USA und laut Louisiana der größte. SpaceX spricht von tausenden Starship-Fliegen pro Jahr mit Missionen in den Erdorbit, zum Mond und zum Mars. Während Starbase Louisiana noch aus Plänen besteht, liefert die Gegenwart die Daten dafür. Am Donnerstag hat SpaceX die 52 Meter hohe Starship-Oberstufe des 13. Testflugs geborgen. Vor der zu Australien gehörenden Weihnachtsinsel wurde das Starship auf das Schwerlasttransportschiff Forte der Firma Boskalis verladen. Bei der 216 Meter langen und 43 Meter breiten Forte spricht man auch von einem Halbtaucher. Das Schiff, das ist in der Lage, so viel Ballastwasser zu nehmen, dass die Ladefläche komplett taucht und schwimmende Schwerlasten über das, ja, dann getauchte Deck positioniert werden können. So wird der Tiefgang des Schiffs von bis zu 13 Metern im Normalbetrieb dann auf 26 Meter verdoppelt. Wird das Ballastwasser dann wieder abgepumpt, schwimmt das Deck auf und hebt die Last aus dem Wasser. Nach dem gleichen Prinzip arbeiten auch Schwimmdocks. Ein Detail für Profis, die beiden Türmchen hinten an der Pforte, die sind essentiell für die Stabilität im getauchten Zustand. Auch wenn sie eher klein im Vergleich zum getauchten Rumpf sind, sorgen sie mit ihrem großen Hebel für eine stabile Schwimmlage des Halbtauchers während des Tauchprozesses. Aber zurück zum Starship. Seit der Wasserung am 24. Juli, da lag Ship 40 im Wasser, also über einen Monat. SpaceX-Ingenieure, die inspizierten es dort mehrere Tage lang, entnahmen Proben vom Hitzeschild und sammelten Erkenntnisse zum Wiedereintrittsverhalten. Jetzt beginnt die Rückreise zur Starbase in Südtexas. Ja, ein Raumschiff, das nach über einem Monat Salzwasser noch Messdaten für die nächsten Fahrzeuggenerationen liefern kann. Ja, genau für solche Geschichten machen wir diesen Kanal. Parallel rückt Flug 14 näher, Ship 41 ist von den Static Fires am Teststand Messies zurück. 2 Zündungen sind im Kasten, zuerst eine Einzeltriebwerksprobe der Bremszündung für das Verlassen des Orbits. Geflogen wurde sie mit nur einem halb gefüllten Sauerstofftank und 25 Minuten Haltezeit des Treibstoffs vor der Zündung. Danach ein voller 6 Triebwerks Static Fire über rund 60 Sekunden. Als nächstes stehen dann die Vorflugchecks an, dann der Weg zum Startgelände. Der Unterbau, der wartet schon. Booster 21 wurde am Dienstag, 25.8. auf den Startmount von Pad 2 gehoben für seinen Static-Fire-Test vor dem Flug 14. Ist dieser Static-Fire dann erfolgreich, dann befinden wir uns tatsächlich kurz vor dem nächsten Start der größten und schubstärksten Rakete der Welt. An Pad 1 nehmen derweil ein neuer Flammenableiter und der statische Gestalt an. Starbase steuert auf 2 einsatzbereite Starttürme zu. Und auch die Produktion schiebt nach. Ship 42 für Flug 15 hat seine 2. hintere Flosse erhalten. Teile von Ship 43 sind in Megabay 2 eingezogen. Und an der Space Coast nähert sich die Gigabyte der Fertigstellung. Der größere Rahmen. Die im August unterzeichnete nationale Raumtransportpolitik der USA verlangt über 1000 Starts und Wiedereintritte jährlich bis 2030. Dazu die Prüfung bundeseigener Flächen für neue Startplätze. Und aus dem Pentagon kommt die passende Einschätzung. Das Land braucht wohl einen weiteren Standort für Schwer- und Superschwerlastraketen. Ja, und Louisiana ist die Antwort auf genau diese Bestellung. Meine Einordnung zur Starbase Louisiana. Baubeginn Ende 2027, Erstflug 2029. Normalerweise haken wir solche Ankündigungen nüchtern ab. Und die Termine dieser Firma, die verschieben sich ja auch erfahrungsgemäß gern mal. Aber die Logik dahinter, die ist schlüssig. Wer tausende Flüge pro Jahr will, der braucht Rampen wie eine Airline ihre Gates und die plant man eben Jahre im Voraus. Warum die Falcon 9 in diesem Bild Platz macht. Das klären wir gleich in den Neben-News. Damit meine Frage an dich. SpaceX plant 10 neue Rampen für eine einzige Riesenrakete. Europa wird gerade 3 Kleinträger fördern. Dazu gleich mehr. Was braucht Europa deiner Meinung nach zuerst? Eine eigene wiederverwendbare Schwerlastrakete oder eine zuverlässige fliegende Flotte kleiner Träger? Schwerlast oder Kleinträger? Schreib die Antwort in die Kommentare. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Die Auflösung zur Förderung gibt's gleich. Ja, der ganze Aufwand hinter Starship, der läuft ja am Ende auf eine einzige Zahl hinaus, was ein Kilogramm in den Orbit kostet. Kaum jemand sieht das heute noch als Nachteil, wenn die Hardware schon flugerprobt ist, dann ist es ja sogar noch besser, günstiger, nachhaltiger und die Hardware, die hat sich bereits bewährt. Wiederverwendung ändert den Preis, nicht das Ergebnis. Und diese Rechnung, die funktioniert auch bei bezahlbaren Produkten und damit kommen wir zum heutigen Werbepartner dieser Folge, nämlich Upway. Rechne mal mit 2000 Euro E-Bike-Budget, neu bekommst du dafür Einsteigerklasse. Bei Upway bekommst du ein Markenrad professionell erneuert und das mit bis zu 65% unter Neupreis. Der Unterschied ist die Arbeit dazwischen, 50 Prüfschritte für Rahmen, Bremsen, Motor, Akku und Verschleißteile. Jedes Bike wird von ExpertInnen geprüft und liegt der Akku unter 80% Restkapazität, wird er getauscht. Ja, auf das Rad gibt's dann ein Jahr Garantie. Online aussuchen, nach Hause geliefert bekommen, fahren und wenn es dann doch nicht ist, kannst du es innerhalb von 14 Tagen zurückgeben. Den Link zu Upway, den findest du in der Infobox oder fotografiere einfach den QR-Code hier im Bild. Wer noch ein altes E-Bike im Keller stehen hat, Upway holt es kostenlos bei euch ab und beim Kauf gibt es dann zusätzlich 100 Euro Eintauschprämie. Refurbished heißt nicht Sparversion, es heißt nur, dass jemand vorher nachgesehen hat. Vorher nachsehen, bevor man Geld ausgibt. Nach genau diesem Prinzip hat die Woche auch die ESA gearbeitet. ESA Aerospace, Rocket Factory Augsburg und PLD Space aus Spanien. Über dieses Trio haben wir in den letzten Wochen oft berichtet. In den Orbit geflogen ist noch keine der Raketen. Jetzt legt die ESA Geld auf den Tisch und einen Countdown daneben. Am Donnerstag hat die ESA die ersten Verträge der European Launcher Challenge unterzeichnet. 197,8 Millionen Euro für ESA Aerospace, 186,9 Millionen für die Rocket Factory Augsburg und 158,9 Millionen für PLD Space aus Spanien. Zusammen 543,6 Millionen. Das Geld hat eine harte Bedingung. Verlangt wird ein Orbitalerfolg bis Ende 2027 und ein Nachweis der Ausbaustufen bis Ende 2028. Wer nicht fliegt, der sieht den Rest des Geldes nicht. Schauen wir uns die drei an, die dabei sind. Die LFR-1 ist dreistufig rund 30 Meter hoch und soll bis zu 500 Kilogramm in einen sonnensynchronen Orbit in 500 Kilometer Höhe bringen können. Gestartet wird vom Sexaford Spaceport in Großbritannien. PLD Space bekommt sein Geld für die Konsolidierung der Miura 5 und die Entwicklung antriebsgestützter Landetechnik. Die kleine Miura 1, die flog 2023 suborbital aus Spanien. Und den größten Anteil bekommt ESA Aerospace, also die Firma, die ihre Orbitalrakete schon mal fliegen gesehen hat, auch wenn noch nicht in den Orbit. Warum die ESA so drängt, das macht eine Zahl aus unserem Interview diese Woche mit Daniel Metzler klar. Westliche Raketenkapazität ist laut dem ESA-Chef bis 2029 praktisch ausverkauft. Wer als Staat oder Konzern jetzt einen Satelliten hochbringen will, der steht hinten an. Genau deshalb kauft die ESA keine Studien mehr, sondern Flugtermine. Und ESA hat diese Woche gleich einen Termin dazugelegt. Im exklusiven Gespräch verrät mir Daniel Metzler den nächsten Startversuch der Spektrum. Und zwar jetzt Anfang September. Aktuell steht im Startplan der Freitag für den Flug von Andoya. Warum es so lange gedauert hat? Ja, viermal stand die Rakete in diesem Jahr startklar in Norwegen. Viermal kam der Abbruch. Hinter jedem steckt eine eigene Geschichte. Ein Ventil, das in 2 Wochen komplett neu entstand. Ein Fischerboot im gesperrten Seeraum. Dazu die Tanktechnik bei minus 183 Grad Celsius. Ja, die Details, die erzählt Metzler im Interview selbst, inklusive des ersten Kamerablicks in die neue Raketenfabrik, in die vor uns noch keine fremde Kamera durfte. Ein Raketenchef, der seine 4 Abbrüche einzeln seziert. Falls ihr das Interview noch nicht gesehen habt, dann holt das nach. Es ist gerade dabei, das meistgesehene Interview auf Senkrechtstarter zu werden. Ich finde ja, das ist ein guter Anlass, um dieses Video zu liken, wenn nicht sogar zum Crewmitglied zu werden. Meine Einordnung, Ende 2027 ist eine sportliche Deadline. Zum ersten Mal hängt europäisches Fördergeld an einem Flugtermin statt an Papiermeilenstein. Und genau diese Härte hat hier bisher gefehlt. Wir freuen uns auf den Start der 3 und nächste Woche startet dann möglicherweise schon die erste der 3 europäischen Firmen in den Orbit. Ob die Newcomer ihre Termine halten, das entscheidet sich ab jetzt. Europas große Rakete hat ihren Termin diese Woche gehalten. Am Donnerstag um 22.11 Uhr nach unserer Zeit, da hob die Ariane 6 in Kourou Zuflug VA-270 ab. Nach 36 Minuten setzte sie den 3,8 Tonnen schweren Wettersatelliten MTG-I2 im Transferorbit aus. Ja, der Ellipse Richtung geostationäre Bahn in rund 36.000 Kilometern Höhe. Es war der 9. Flug der Ariane 6 und ihre erste Mission zu diesem Ziel überhaupt. MTG-I2 vervollständigt das europäische Wettertrio. MTG-I1 startete im Dezember 2022, MTG-S1 im Juli 2025. MTG I1 kennst du übrigens von den Kernschattenbildern aus unserer Sonnenfinsternis-Folge. Der neue MTG I2-Satellit, der scannt die volle Erdscheibe alle 10 Minuten, Europa und Nordafrika sogar alle 2,5 Minuten. Dazu ortet ein Lightning-Imager Blitze. Und der nächste Schwertransport Richtung Orbit wartet schon, diesmal in Florida. Wenn diese Folge hier läuft, dann steht die Falcon Heavy flugbereit auf Pad 39A im Kennedy Space Center. An der Spitze das Roman Space Teleskop der NASA. Der Start, der ist frühestens für Sonntag um 13.26 Uhr unserer Zeit angesetzt. Wir sind dann ab 12 Uhr live dabei. Ist ja ein seltener Falcon Heavy Start. Flugvorbereitung diese Woche. Das Teleskop fuhr am Dienstag eingekapselt in seiner Nutzlastverkleidung zum SpaceX-Hangar. Die Pointe der Mission, die steckt in der Optik. Das Herzstück mit Primärspiegel und 9 weiteren Spiegel, das stammt aus Hardware des US-Spionagesatellitenbüros NRO. Übrig geblieben ist diese Optik aus dem 1999 aufgesetzten und schließlich gescheiterten Milliardenprogramm Future Imagery Architecture. Dabei wollte die Trump-Regierung auch die Mission des Roman Space Telescope ja eigentlich im Vorjahr noch streichen. Jetzt startet Roman 8 Monate vor Plan und unter Budget. Nach fast 2 Jahrzehnten Entwicklung für rund 4 Milliarden Dollar. Ziel ist der Sonnen-Erde-Lagrange-Punkt 2 in rund 1,5 Millionen Kilometer Entfernung. Also in direkter Nachbarschaft zu James Webb. Das Sichtfeld von Roman, das ist 100-mal größer als das von Hubble. Ja, und in den 5 Jahren Primärmission, da soll Roman rund 20 Milliarden Sterne kartieren und bis zu 200.000 neue Exoplaneten finden. Benannt ist das Observatorium nach Nancy Grace Roman, NASAs erster Chefastronomin, das erste Weltraumobservatorium, das den Namen einer Frau trägt. Roman fliegt vom Pad 39A aus dem Kennedy Space Center in Florida. Ein paar Kilometer weiter südlich am Pad 40 in der Cape Canaveral Space Force Station. Da ist am Dienstag eine Ära zu Ende gegangen. Der Start um 11.33 Uhr unserer Zeit, 25.08, der war gleich dreifach besonders. Es war der 100. Falcon 9 Flug des Jahres und der 37. Einsatz von Booster B1067, alter Bekannter. Ja, und das ist natürlich ein neuer Wiederverwendungsrekord. Und es war der letzte geplante Falcon 9 Starlink-Start aus Florida überhaupt, bestätigt von SpaceX-Startchef Kiko Dantchev. Künftige Starlink-Missionen aus Florida fliegen dann auf Starship. Die Westküste macht normal weiter. Von Vandenberg starten schon am Mittwoch die nächsten Charge an Starlink-Satelliten. Das ist dann Flug 101 des Jahres bei SpaceX. Dazu passt die Ansage vom vergangenen Samstag, 22.08. Musk kündigte auf X das Auslaufen von Falcon 9 und Falcon Heavy Flügen an, sobald Starship mehrmals pro Woche zuverlässig fliegt. Ein Datum nennt er nicht und Termine aus diesem Haus verschieben es ja erfahrungsgemäß gerne. Zur Einordnung, die Falcon 9, die fliegt seit 2010 und kommt auf knapp 700 Starts, die Falcon Heavy auf nur 12. Nebenbei öffnet SpaceX sein Kollisionswarnsystem Stargaze kostenlos für fremde Satellitenbetreiber. Rund 30.000 optische Sternensensoren an Bord der Starlink-Satelliten erfassen täglich etwa 30 Millionen Vorbeiflüge von Satelliten und Trümmern. Warnungen kommen binnen Minuten. 37 Flüge mit einer Erststufe bei SpaceX. In China lief die Woche deutlich holpriger. Vorige Woche, da hatten wir über das Startfenster von Chang'e 7 für die Nacht auf Montag angesagt. Daraus wurde nichts. Die chinesische Behörde für Raumfahrt mit Crew, CMSA, die erklärte am vergangenen Sonntag, 23.08., die Sonde erfülle die Startbedingungen aktuell nicht. Das Fenster dieses Jahr, das ist damit weg. Der nächste Anlauf zur Mond-Südpol-Mission, der wird dann Anfang bis Mitte 2027 erwartet. Als ein Grund wird Taifun Nara diskutiert. Dazu noch eine Korrektur. Vorige Woche hieß es hier, der gelandete Suki 3 Booster, der sei nach den vorliegenden Aufnahmen nicht umgefallen. Spätere Bilder zeigen die Stufe auf der Seite liegend. Ein Brand nach der Landung hatte ein Landebein geschwächt. Bei Jingquan steht dabei schon die nächste neue Rakete. Das chinesische Startup Galactic Energy zielt mit der Pallas 1 auf den Erstflug in der Nacht zum Dienstag. Das ist der 1.9. Zweistufig mit Kerosin und Flüssigsauerstoff bis zu 7 Tonnen in den niedrigen Erdorbit soll sie bringen. Und beim Debüt ohne Bergung und ohne angekündigte Nutzlast. Geflogen ist auch die Woche eine Langer Marsch 6C aus China, brachte am Dienstag dann 7 Satelliten von Taichuan in den Orbit, der 665. Flug der Familie. Und zwischen Erde und Mond testet China eine bidirektionale Laserverbindung mit dem Satelliten DROA. Von Chinas Rampen zu Russlands Fabriken und einem Angriff mitten auf die Raketenfertigung. Der ukrainische Präsident Zelensky hatte bestätigt, dass bodengestützte Marschflugkörper vom Typ Flamingo das Progress Rocket Space Center in Samara getroffen haben. Das ist rund 900 Kilometer hinter der ukrainischen Grenze. Der Angriff selbst, der erfolgte Berichten zufolge bereits in der Nacht zum 15. August. Open-Source-Auswertungen deuten auf einen Treffer in einem Gebäude mit Avionik-Reihenraum hin, in dem Bordelektronik und Instrumente für die Soyuz 2 entstehen. Also das Rückgrat der russischen Raumfahrt, was unter anderem das Soyuz- und Progress-Raumschiff trägt. Warum dieses Ziel? Ja, kaum ein Werk trägt mehr russische Raumfahrtgeschichte. Im Zweiten Weltkrieg kamen von hier 12 bis 15.000 IL-2 Stomovik-Kampfflugzeuge. Ab 1958 lief hier die Interkontinentalrakete R-7 vom Band. Und aus diesem Werk stammt auch die Rakete, die Juri Gagarin ins All trug. Heute montiert Progress die Soyuz 2 und die neuere Soyuz 5 und baut Militärsatelliten, darunter optische Aufklärer der Persona-Reihe. Die Soyuz 2, die bringt rund 8 Tonnen in den niedrigen Erdorbit und ist die zentrale Rakete für russische Crewflüge zur ISS. Analysten sehen im Progresswerk deshalb einen konzentrierten Engpass. Berichten zufolge laufen dort nur gut 20 Soyuz 2 pro Jahr vom Band. Und allein für den Aufbau der geplanten Konstellation Razvet, also Moskaus Antwort auf Starlink mit 288 Satelliten, bräuchte Russland laut Analysten mindestens 18 Starts pro Jahr. Mehr als das Doppelte der bisher üblichen 6 bis 8 Starts. Der Mangel an Soyuz-Raketen, der besteht ohnehin schon. Wie groß der Schaden wirklich ist, das wissen wir aktuell nicht. Unabhängige Auswertungen von Satellitenbildern laufen noch. Während in Samara Schäden begutachtet werden, sammelt ein Mondländer in Houston Prüfsiegel. Blue Origins erster Blue Moon MK1 Lander. Für die Mission Endurance hat die Umwelttest am Johnson Space Center bestanden, inklusive Thermalvakuumprüfung, darüber hat man schon berichtet. Dazu funkte der Lander jetzt erfolgreich mit dem Datenrelaisystem TDRSS und dem Deep Space Network. Als nächstes stehen kryogene Betankungstests an. Ein Start auf der New Glenn, dann wohl Anfang 2027. Was MK1 bei seiner Mission beweisen soll? Präzisionslandung mit unter 100 Metern Abweichung, das B-7-Triebwerk, was ja auch für andere Missionen gebraucht wird, kryogene Treibstoffsystemtest, Avionik und durchgehende Funkverbindung. Für mich technisch ein spannendes Detail, die Treibstoffe von den Blue Moon-Ländern, Wasserstoff und Sauerstoff, die kochen ja langsam weg, man muss sie dann speziell in ihrem Zustand halten können. MK1 ist ja zugleich auch die Vorstufe für MK2, den Lander mit Crew. Und ein Teil der Lebenserhaltungshardware, der soll jetzt schon mitfliegen auf MK1. Ja, und bei NASA's Dennis, da nimmt der B2-Teststand Form an. Blue Origin-Chef Dave Limp meldet abgeschlossene Strukturplanung, laufende Stahlbau und einen entstehenden Kontrollraum. Dort soll die New Glenn-Oberstufe zukünftig getestet werden. Mondländer wie MK1 sollen irgendwann auch Messinstrumente auf dem Mond absetzen. Und genau da beginnt unsere letzte Geschichte. Der Süden des Mars ist in 200 bis 400 Grad heißer als der Norden und teilweise aufgeschmolzen. Das zeigt eine Nature-Studie unter Leitung von Alexander Byrne, inzwischen Postdoc an der Universität of Arizona. Das Team rekonstruierte das Schwerefeld aus winzigen Geschwindigkeitsschwankungen dreier Orbiter am Mars und das gesammelt über Jahrzehnte. Es ist das nächste Kapitel der Mars-Dichotomie, das ist das Fachwort, das den auffälligen strukturellen und topografischen Unterschied zwischen der Nord- und der Südhalbkugel des Mars beschreibt. Eines der größten ungelösten Rätsel der Planetenforschung. Das nördliche Tiefland, das liegt kilometerweit unter dem südlichen Hochland und Studien von 2025 deuten dort auf einen früheren Ozean hin. Die Woche ist ein bisschen was gestartet am Montag, 24.8. Da startete eine Soyuz 2.1b, also die kommt auch aus Samara. Gestartet wurde von Plesetsk an Bord nach unbestätigten Angaben ein Glossnas K1 Navigationssatellit. Am Dienstag, 25.8. eine lange Marsch 6C mit 7 Satelliten aus Taichung, hatten wir auch eben im China-Block. Und eine Falcon 9, der Rekordflug aus Florida, unsere Geschichte von vorhin. Die Starlink-Routine, die flog am Mittwoch, 26.8. von Vandenberg und am Donnerstag, 27.8. brachte eine Ariane 6-2 den Wettersatelliten MTG-I2 auf den Weg. Auch das hatten wir vorhin ausführlich. Dieser Sonntag wird spannend, nicht nur wegen des Falcon Heavy Livestreams, sondern es gibt hier auf Linkestarter eine Premiere, unser erstes Crew Briefing. Das ist unsere neue Live-Folge für die Senkrechtstarter Crewmitglieder und sie startet direkt im Anschluss an unseren Falcon Heavy Livestream, also gegen 15 Uhr wahrscheinlich. Das Thema diesmal, was erwartet uns starttechnisch eigentlich im Herbst und worauf freuen wir uns am meisten? Genau die Sorte Gespräch, für die in den Newsfolgen nie genug Platz ist. Und diesmal würde ich dich gern wirklich kennenlernen. Wir suchen Menschen, die Lust haben, sich am Sonntag live per Video mit mir auszutauschen, direkt nach dem Teleskopstart im ersten Crew-Briefing mit deiner Meinung und deinen Fragen. Wenn du darauf Lust hast, schreib uns einfach an info@senkrechtstarter.net. Ich hoffe, wir sehen uns. Übrigens, als Orbitalmitglied der Senkrechtstarter-Crew bestimmst du die Themen des Crew-Briefings mit. Am besten meldest du dich also noch vor dem Livestream an. Und während du vielleicht noch überlegst, ob wir uns am Sonntag face-to-face im Crew-Briefing kennenlernen, hier der Rest der Woche in aller Kürze. ESA-Astronautin Sophie Adenau und NASA-Astronaut Alan Mann haben am Dienstag, 25.8. in 6 Stunden und 30 Minuten den Antennenaustausch an der ISS abgeschlossen. Die Ersatzantenne, die lagerte seit 2009 außen an der Station. Es war der 32. Außenbordeinsatz eines europäischen Astronauten. Kommenden Dienstag, 1.9., folgt dann der nächste Ausstieg. Wieder Sophie Adenau, diesmal mit Jessica Meir. Es wird unter anderem ein Retroreflektor ausgetauscht. Für Jessica ist es dann der 7. Einsatz, womit sie bei den NASA-Frauen auf Platz 3 hinter Peggy Whitson und Sunny Williams vorrückt. Ja, jetzt ist klar, warum die Rettung des Weltraumteleskops SWIFT scheiterte. Nach dem Ausfall von 2 der 3 Reaktionsräder, also der Schwungräder für die Ausrichtung des Fahrzeugs, da musste das Servicefahrzeug Link seine Lage unter anderem über die kardanisch aufgehängten Haupttriebwerke halten. Die teilen sich den Treibstoff mit den Steuerdüsen. Ja, für einen Boost blieb dann zu wenig übrig. SWIFT verglüht jetzt in den kommenden Monaten. Betreiber Catalyst fliegt Link jetzt weiter und will sich SWIFT nähern und es mit den Bordsensoren abbilden. Artemis 3 fliegt ohne CubeSats. Und der Grund, der verrät mehr als die Meldung. Die Mission, die wurde von der Mondlandung zum Undock-Test im Erdorbit umgewidmet, bei dem Orion dann die Lander von Blue Origin und SpaceX ansteuert. Die SLS bekommt deshalb keine Oberstufe, sondern einen inerten Abstandshalter. Die letzte verbliebene Oberstufe vom Typ Interim Cryogenic Propulsion Stage, die bleibt für Artemis 4 reserviert. Start dann frühestens Mitte 2027. Die Firma Interlune aus Seattle hat in einer Vakuumkammer ionisiertes Helium in Mondbodenimitat geschossen und so 15.000 Jahre Sonnenwind in 4 Stunden nachgebildet. Der Aufwand, der hat einen Grund. Helium-3, der steckt selbst in titanreichen Mondböden nur bis 10 bis 20 Teilen pro Milliarde, auf dem Mond aber trotzdem weit häufiger als auf der Erde. Kurzfristiges Geschäft ist nicht die Fusion, sondern die Kühlung auf ultratiefe Temperaturen. Auf der Erde nutzt man Helium-3 aktuell in der Medizintechnik und bei jeder Form von Kühlung, die nahe an den absoluten Nullpunkt ran möchte. Interessanter Fakt da vielleicht, Katar liefert knapp 30% des weltweiten Heliums als Nebenprodukt der LNG-Verflüssigung. Durch Angriffe und Logistikstopps in der Straße von Hormuz, da fielen riesige Produktionskapazitäten aus. Die Spotpreise für industrielles Standardhelium, die sind um 40-100% explodiert. Der Preis für das Isotop Helium-3, der liegt bei 15.000 bis 20.000 US-Dollar pro Gramm. Vom Mondstaub zurück an die Startrampen der Erde. Da steht kommende Woche an, am Montag, 31.8. Da startet wahrscheinlich eine Angara 1-2 von Plesetsk mit geheimer Nutzlast für das russische Militär. Ebenfalls Montag, 31.8. bringt eine Elektron aus Neuseeland den 11. Strikes-Radarsatelliten des japanischen Erdbeobachters Synspective in den Orbit. In der Nacht zum Dienstag, 1.9., da folgt wahrscheinlich der Erstflug der Pallas 1, unser Thema aus der China-News. Die Starlink-Routine fliegt dann am Mittwoch, 2.9. und am Samstag, 5.9. von Wendeberg. Und am Donnerstag, 3.9. hebt eine indische GSLV Mark II mit dem Erdbeobachtungssatelliten GISAT 1A Richtung geostationäre Bahn ab. Ja, und am Freitag, 4.9., da öffnet sich um 22 Uhr in Norwegen das Fenster für den zweiten Flug der Spektrum von ESA Aerospace. Da sind wir natürlich live dabei. Nochmal der Reminder, bei Raketen hat es ja 10 Jahre gedauert, bis Wiederverwendung nicht mehr nach Kompromiss klang. Beim E-Bike geht das schneller. Danke an Upway für die Unterstützung dieser Folge. Für ein Wochenpanorama. SpaceX schickt sein gewassertes Starship auf die Heimreise und steckt an der Golfküste gleich den nächsten Großraumflughafen ab. Die ESA knüpft ihr Fördergeld erstmals an harte Flugtermine. ESA Aerospace wagt sich an den zweiten Spektrumflug und China nimmt sich für seine Mondmission mehr Zeit. Doch davor sind wir diesen Sonntag ab 12 Uhr live beim seltenen Falcon Heavy Start, und zwar Roman Space Telescope. Schauen, das macht Spaß. Danach sehen wir uns dann hoffentlich im ersten Crew Briefing. Bis dahin, immer schön säckig bleiben, euer Mo.